Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Dreieckland, ich begrüße euch heute zu einer Sondersendung auf 102,3 MHz. Die nächste einstündige Sendung befasst sich mit dem Entwurf zum neuen Ausländergesetz, welcher schon die erste Lesung im Bundestag passiert hat. Verantwortlich für diese Sendung sind Bernhard und Ralf.
Rassendiskriminierung, Apartheid, das sind im öffentlichen Bewusstsein der BRD meist Probleme anderer, weit entfernter Länder. Allenfalls erinnert man sich noch, meist dazu in verharmlosender Weise, an ein dunkles Kapitel der deutschen Geschichte, das aber heute natürlich längst abgeschlossen ist. Dass aber auch in der Bundesrepublik über 4 Millionen Menschen aufgrund ihrer Nationalität tagtäglich diskriminiert werden, ist nur wenigen bewusst. Ausländer sind Menschen, die in der BRD leben, für die aber ein Sonderrecht gilt. Kernstück dieses Sonderrechtes ist das Ausländergesetz. Hinzu kommen viele, nahezu unüberschaubare Erlasse, Anweisungen, Ausführungsbestimmungen etc. 200 Jahre nach der Französischen Revolution, die die bürgerliche Gesellschaft erkämpfte, kann das Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit angesichts der Realität nur noch ein müdes Lächeln hervorrufen. Im Eiltempo versucht die Bundesregierung derzeit, ein neues Ausländergesetz zu schaffen, das, um es vorwegzunehmen, dem Gleichheitsgrundsatz hohn spricht. Nach mehreren gescheiterten Versuchen konnten sich die Bonner Koalitionsparteien schließlich auf einen gemeinsamen Entwurf zu einem neuen Ausländergesetz einigen, der noch in dieser Legislaturperiode, das heißt also in diesem Frühjahr, endgültig verabschiedet werden soll. Dieses Eiltempo allein macht bereits misstrauisch. Und in der Tat ist zu erfahren, dass der Gesetzentwurf von Betroffenen und unabhängigen Fachleuten abgelehnt wird. Zu den Kritikern bzw. Gegnern des Gesetzes zählen Vertreter und Vertreterinnen von Ausländerinitiativen, Asylgruppen, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände sowie die Grünen und Teile der SPD und der Gewerkschaften. Allerdings ist aus der Kritik und Ablehnung noch keine Bewegung zur Verhinderung des Ausländergesetzes geworden, obwohl diese äußerst dringlich wäre, zumal der politische Wind gerade wieder in die rechtsnationale Richtung bläst. Die im Entwurf zum neuen Ausländergesetz enthaltenen Diskriminierungen sind in Deutschland jedoch keinesfalls ein Novum. Die staatlich betriebene Ausgrenzung von Menschen hat hier eine lange Tradition. Die Diskriminierung von Ausländern bzw. Fremden sowieso. Gehen wir nur einmal 100 Jahre zurück, so sehen wir, dass verschiedene Methoden der Diskriminierung von Ausländern bis heute eine Konstante der staatlichen Politik bilden. Im Kaiserreich zum Beispiel verfügten die ostelbischen Großgrundbesitzer über eine riesige Reservearmee von polnischen Saisonarbeitern. Jedes Jahr zu Beginn des Frühjahres, wenn zur Bestellung der Felder Arbeitskräfte fehlten, kamen Tausende von Landarbeitern aus dem russischen und österreichischen Teil Polens ins Reichsgebiet. Gleich an der Grenze schlossen die Großgrundbesitzer Arbeitsverträge für die ganze Saison ab. Brach ein Arbeiter, einmal im Reichsgebiet angekommen, diesen Vertrag, um eine Arbeit zu besseren Bedingungen anzunehmen, so konnte er sofort wieder abgeschoben werden. Das Prinzip der Lohndrückerei funktionierte so zugunsten der Großgrundbesitzer reibungslos. Zu Beginn der Karenzzeit, das heißt nach den Erntearbeiten im Herbst, wurden prinzipiell alle Saisonarbeiter wieder ausgewiesen. Jederzeit abgeschoben werden konnte darüber hinaus ein Arbeiter, der sich bei Streiks oder sonstigen politischen Aktionen beteiligte. Ausländer wurden zum einen also aus wirtschaftlichen Gründen ins Land geholt, zum anderen mit Hilfe eines ungewissen Rechts bzw. Aufenthaltsstatus diszipliniert. Nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik wurden diese beiden Prinzipien der staatlichen Ausländerpolitik an sich beibehalten. Allerdings brauchte die Wirtschaft angesichts der anhaltenden Krise bei weitem nicht mehr so viele Arbeitskräfte. Darüber hinaus machte sich noch ein weiterer politischer Umstand bemerkbar. Die Arbeiter, das heißt ihre nationalen politischen Organisationen, also die Gewerkschaften, die SPD und die KPD, hatten an Einfluss auf die staatliche Politik gewonnen. Sie drängten auf eine Abschottung des nationalen Arbeitsmarktes, um weitere Lohndrückerei durch den Import von billigen Arbeitskräften zu verhindern. Die Zahl der ausländischen Arbeiter in Deutschland ging rapide zurück. Schließlich verlor ein Ausländer, der von Arbeitslosigkeit betroffen war, sein Aufenthaltsrecht. Die Durchführung der Abschiebungen stellte in keinem Fall ein rechtliches Problem dar, da die polizeiliche Ausweisungskompetenz, wie schon im Kaiserreich, unanfechtbar war. Ein Regierungserlass von 1921 zur Abschiebung sogenannter lästiger Ausländer trieb diese Entwicklung noch weiter voran. Über einklagbare Rechte verfügten die Ausländer nicht, ganz zu schweigen von einem Anspruch auf Einbürgerung, für den sich im Jahre 1909 schon einmal der Sozialdemokrat Eduard Bernstein stark gemacht hatte. Einen rechtshistorischen Fortschritt stellte erst wieder die Ausländerpolizeiverordnung des preußischen Innenministers im Jahre 1932 dar. Diese Verordnung versuchte wenigstens einmal ansatzweise Kriterien aufzustellen, bei deren Erfüllung ein Ausländer nicht abgeschoben werden durfte. Allerdings war dieser Fortschritt nur ein theoretischer, denn Ausländer konnten die ihnen gemachten Zugeständnisse in keiner Weise einklagen. Der Innenminister behielt sich darüber hinaus das Recht vor, Maßnahmen zu erlassen, die im Widerspruch zu dieser Verordnung standen. Tatsächlich sind solche internen Erlasse auch zu belegen. Die vorherige Willkür der untergeordneten Polizeibehörden wurde durch diese Verordnung des preußischen SPD-Ministers also lediglich in eine zentral gesteuerte Willkür umgewandelt. Davon abgesehen war diese Verordnung eh nur wenige Monate in Kraft, denn bereits Ende 1932 wurde die sozialdemokratische Regierung Preußens auf wenig demokratische Weise von der Reichsregierung aus den Angeln gehoben. In der Zeit des Faschismus schließlich wurden die Grenzen der traditionellen Ausländerpolitik vollends gesprengt. Kamen Ausländer bisher freiwillig, das heißt meist aufgrund ökonomischen Zwanges nach Deutschland, so konnten sie nunmehr keinerlei ökonomischer Zwang dazu bringen, sich dem staatlichen Terror Nazi-Deutschlands auszusetzen. Der akute Arbeitskräftemangel der faschistischen Wirtschaft, der besonders durch Kriegsvorbereitungen und Rekrutierungen entstand, konnte mit den Methoden der traditionellen Ausländerpolitik nicht mehr behoben werden. Auch auf diesem Gebiet bedeutete die Logik des Faschismus, dass sämtliche Rechtsbeziehungen durch Gewaltbeziehungen ersetzt wurden. Für die Ausländer, die sich, aus welchen Gründen noch immer, trotz allem noch freiwillig in Deutschland aufhielten, galt ab 1938 eine neue Ausländerpolizeiverordnung. Diese erlaubte nur denjenigen Ausländern den Aufenthalt in Deutschland, die sich, Zitat Anfang, der ihnen gewährten Gastfreundschaft würdig, Zitat Ende, erwiesen. Als unwürdig galt ein Ausländer zum Beispiel, wenn er falsche Angaben über seine Person, Staatsangehörigkeit und Rasse machte, bettelte, Gewerbsunzucht betrieb oder einfach, Zitat, wichtige Belange des Reiches oder der Volksgemeinschaft gefährdete. Die dringend benötigten ausländischen Arbeitskräfte besorgte sich Nazi-Deutschland bekanntermaßen mit den Mitteln des nackten Terrors. Millionen von Polen, Tschechen, Russen, Franzosen und Angehörige vieler anderer Nationalitäten wurden im Zweiten Weltkrieg nach Deutschland deportiert und mussten, besonders in der Rüstungsindustrie, für die Aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft arbeiten. Für manchen mag es überraschend klingen, aber als 1965 in der Bundesrepublik ein erstes umfassendes Ausländergesetz verabschiedet wurde, knüpfte dieses rechtshistorisch nicht an die Erlasse der Weimarer Zeit an, sondern bezog sich direkt auf die Ausländerpolizeiverordnung von 1938. Formulierungen wie zum Beispiel Gefährdung der Belange des Reiches und der Volksgemeinschaft wurden zwar in Gefährdung der Belange der Bundesrepublik Deutschland abgewandelt, aber sonst wurde prinzipiell wenig geändert. Allerdings wurden der staatlichen Politik gegenüber bestimmten Gruppen von Ausländern enge Grenzen gesetzt. In erster Linie ist an dieser Stelle das Asylrecht zu nennen, das als Grundrecht in die Verfassung aufgenommen worden war, sowie andere völkerrechtliche Verpflichtungen, die die BRD eingegangen war. Des Weiteren sicherte das Grundgesetz auch Ausländern die Rechtsweggarantie zu, das heißt, sie konnten von nun an Verwaltungsentscheidungen gegen sie von Gerichten überprüfen lassen. Dem Wortlaut der Ausländer betreffenden Gesetze kam aus diesem Grunde eine weitaus größere Bedeutung zu, da er von den Betroffenen einklagbar war. Wollte der Staat also weiterhin uneingeschränkt seine Verfügungsgewalt über Ausländer erhalten, so musste er bei der Formulierung der entsprechenden Gesetze auf möglichst dehnbare Formulierungen achten, die möglichst verschiedenen Interpretationen Raum ließen. An dieser Stelle erkennen wir wieder eine Konstante in der staatlichen Ausländerpolitik. Es ist das Interesse des Staates, die Rechtsansprüche der Ausländer möglichst vage und verschwommen zu definieren, seiner eigenen Machtbefugnis aber möglichst große Ermessensspielräume vorzubehalten. Auf diese Weise allein kann er seine Verfügungsgewalt über die betroffenen Menschen weiter gewährleisten und sie weiterhin zu bloßen Objekten staatlicher Maßnahmen degradieren.
Wow, well, Yeah.
Ja, also dieses Musikstück war von King Sunny AD and his African Beats. Und zwar hieß der Titel Ja von Mi.
Nun nach siebenjähriger Arbeit ist er da. Der Entwurf zum neuen Ausländergesetz. Der Schäuble-Entwurf wird gepriesen als, in Anführungszeichen, Erfolg für das friedliche Zusammenleben von Ausländern und Deutschen. Aber wie zuvor schon dargestellt, bringt der Entwurf trotz schöner Worte nichts Neues, sondern schreibt die Sonderbehandlung des nicht-deutschen Bevölkerungsteils fest. Doch wer ist dieser nicht-deutsche Bevölkerungsteil? Der Begriff Ausländer umfasst alle in der BRD sich aufhaltenden Personen nicht-deutscher Nationalität. Touristen ebenso wie Diplomaten, politische Flüchtlinge oder Soldaten der Besatzungsarmee. All diese unterliegen dem Ausländergesetz. Doch um in den Genuss dieser, Zitat, weltoffenen und liberalen Ausländerpolitik zu kommen, muss es den Ausländern erst einmal gelingen, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen. Die Einreise in die BRD ist für Ausländer die erste große Hürde, die sie überwinden müssen. Denn Ausländer haben keinen Anspruch auf Einreise nach Deutschland. Grundsätzlich wird jeder genehmigungspflichtige Aufenthalt visumspflichtig. Das heißt, die Genehmigung ist vor der Einreise bei den deutschen Botschaften in einer oft monatelangen Prozedur zu beantragen. Die Visumpflicht betrifft vor allem Flüchtlinge aus der dritten Welt, das heißt Menschen, die nicht primär zum Arbeiten oder Studieren in die BRD wollen, sondern Menschen als Opfer politischer Verfolgung. Sie fliehen vor Krieg, Bürgerkrieg, Folter oder anderen schweren Menschenrechtsverletzungen. Will die deutsche Botschaft dem Flüchtling das Visum verweigern, so braucht sie dies weder zu begründen, noch bedarf es der schriftlichen Form oder einer Rechtsmittelbelehrung. Allgemeine rechtsstaatliche Grundrechte bzw. Grundsätze gelten somit für die verfolgten und somit eh schon entrechteten Menschen nicht. Diese restriktive Ausländerausgrenzungspolitik macht auch vor Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren keinen Halt, der für sie bisher erlaubnisfreie Aufenthalt entfällt. Auch sie sind damit visumpflichtig. Polizeirazzien von Schulen und Kinderspielplätzen können bald traurige Wirklichkeit werden. Der Schäuble-Entwurf reagiert aktuell auf die Not iranischer Eltern, die ihre Kinder lieber unbegleitet in die BRD schicken, als sie zu Khomeinis Kanonenfutter werden zu lassen. In Zukunft werden auch sie vor verschlossenen Grenzen stehen. Offen bleiben die Grenzen der BRD aber weiterhin für Waffenexporte und Giftgasfabriken in die dritte Welt. Die Fluggesellschaften müssten auch, wie bisher, Pass- und Visakontrollen vornehmen und damit polizeiliche Aufgaben übernehmen. Hat es der Flüchtling endlich geschafft, mit einem Visum an die Grenze zu kommen, so kann er immer noch zurückgewiesen werden, wenn der Beamte daran zweifelt, dass die Angaben des Flüchtlings richtig sind. Damit sollen also auch die letzten Schlupflöcher geschlossen werden. Der Schäuble-Entwurf zielt damit auf Abschottung der BRD gegenüber der Dritten Welt. Sind die Grenzen erst einmal dicht, so besteht für die BRD nicht die Gefahr, dass der Flüchtling sein Grundrecht auf Asyl gemäß Artikel 16.2 des Grundgesetzes wahrnimmt. Denn dieses Grundrecht kann er erst auf dem Gebiet der BRD geltend machen. Also ohne Einreise kein Asylrecht. Das als einzigartig gelobte Recht auf Schutz vor politischer Folgung verkommt damit zur hohlen Formel. Übrigens, das Asylrecht ist nicht einzigartig, sondern ist in etwa 50 weiteren Ländern Bestandteil der Verfassung. Aber es geht ja noch weiter. Ohne Einreise nicht nur kein Asyl, sondern auch keine de facto Flüchtlinge. De facto Flüchtlinge sind Flüchtlinge, die keinen Asylantrag gestellt haben oder deren Antrag abgelehnt worden ist, die aber gleichwohl aus humanitären oder politischen Gründen nicht abgeschoben werden dürfen. Nur etwa 9% der Asylbewerber werden hier als asylberechtigt anerkannt. Heute leben etwa 300.000 sogenannte de facto Flüchtlinge in der BRD. Diese werden von der Bundesregierung als Wirtschaftsflüchtlinge diffamiert. Ein weiterer Zuzug soll mit Abschottung der Grenzen verhindert werden. Denn, Zitat, im Interesse der wirklich politisch Verfolgten muss massenweiser Asylmissbrauch verhindert werden. Diese Behandlung politisch Verfolgter verstößt eindeutig gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Danach sind diese Menschen de jure Flüchtlinge mit allen ihnen zustehenden Rechten und keine de facto oder Wirtschaftsflüchtlinge, wie von der Bundesregierung behauptet wird. Die BRD ist damit eines der wenigen Länder der Erde, das die Konvention und damit auch den rechtlichen Status der Flüchtlinge nicht anerkennt. Ausgrenzungspolitik betrifft jedoch nicht nur die Ausländerinnen, die erstmals einreisen wollen, sondern auch diejenigen, die nach einer Rückkehr in ihre ursprüngliche Heimat sich nicht mehr zurechtfinden und wieder in die BRD umsiedeln wollen. Die Wiederkehroption besteht für ausländische Jugendliche nur dann, wenn sie ihren gesamten Lebensunterhalt selbst bestreiten und mindestens 6 Jahre hier zur Schule gegangen sind. Wie aber soll ein Jugendlicher angesichts solcher hoher Mieten, Arbeitslosigkeit und anderen Umständen seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten? Der Weg zu einer Ausbildung ist ihm jedenfalls von vornherein versperrt. Soll ja wohl auch so sein. Eine nicht geringere Hürde gilt auch für den Familiennachzug. Kinder dürfen nur noch bis zum 16. Lebensjahr nachziehen. Damit soll verhindert werden, dass sich in Deutschland ein integrer Familienverband bildet und Niederlassungswünsche aufkommen lässt. Nehmt den Eltern die Kinder und sie werden von alleine gehen. Dies war wohl Vater des Gedankens. Angesichts solcher Maßnahmen mutet die Begründung zum Ausländergesetz als Hohn an. Darin heißt es, die BRD ist ein ausländerfreundlicher Staat, dessen Integrationsbemühungen für die bereits hier lebenden Ausländer dürfen nicht durch einen ungebremsten Nachzug anderer Ausländer der Boden entzogen werden. Zitat Ende. Denn auch wenn es der Ausländer bzw. die Ausländerin geschafft hat, die Grenze zur BRD zu überwinden, so hat er, sie, noch lange kein gefestigtes Aufenthaltsrecht. Das Ausländerrecht vermeidet jeden Rechtsanspruch. Es gibt dem Ausländer weder ein Recht auf Einreise noch auf Aufenthalt. Jedem Ausländer bzw. Ausländerin droht Zeit seines Lebens in der BRD die Ausweisung. Ausländerinnen werden über ihre Zukunft im Unklaren gelassen. Eine gesellschaftliche Integration ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wie stand es schon im Entwurf von 1962? Zitat Anfang. Fremde Staatsangehörige stehen zum Aufenthaltsland nicht in einem Treue- und Rechtsverhältnis mit eigenen Rechten und Pflichten. Ihnen gegenüber handelt der Staat nach Zweckmäßigkeitserwägungen, die nach politischen Zielen ausgerichtet sind. Zitat Ende. Thank you. Das war die Gruppe Quilapayún. Der Titel hieß Con el alma llena de banderas.
Hat es ein Ausländer schließlich doch geschafft, durch ein Loch der unsichtbaren, aber umso wirkungsvolleren Grenzmauern der BRD zu schlüpfen, so erwartet ihn in diesem Land keineswegs eine Schar von Bananen verteilenden Bürgern oder gar ein Begrüßungsgeld. Stattdessen wird ihm, je nach politischem und wirtschaftlichem Gebrauchswert, ein mehr oder weniger prekärer Aufenthaltsstatus zugewiesen. Der neue Gesetzentwurf sortiert die in der BRD lebenden Ausländer nun ganz genau und hält für sie nicht weniger als 7 verschiedene Aufenthaltstitel bereit. Unerwünschten Ausländern, die rechtlich bereits ausgewiesen sind, deren Abschiebung aufgrund verschiedener politisch und völkerrechtlicher Umstände nicht möglich ist, bekommen eine sogenannte Duldung. Diese Duldung ist immer auf ein halbes Jahr beschränkt und sie führt auch zu keinerlei juristischer Verfestigung des Aufenthaltsrechts. Die geduldeten Ausländer, das sind zurzeit zum Beispiel die Mehrzahl der in der BRD lebenden Flüchtlinge, stehen quasi mit einem Bein schon immer in der Abschiebehaft. Dass diese Gruppe von Menschen kein Recht auf eine Arbeitserlaubnis, Wohnung usw. so hat, versteht sich da fast schon von selbst. Der Rechtstitel der Aufenthaltsbefugnis unterscheidet sich gemäß dem Entwurf von der Duldung lediglich durch seine zeitliche Begrenzung auf ein Jahr. Die nächstbessere Stufe in der aufenthaltsrechtlichen Hierarchie soll die Aufenthaltsbewilligung sein. Dieser Status ist für Ausländer vorgesehen, die zum Studium in die BRD kommen und für solche, die bereits über eine befristete Arbeitserlaubnis verfügen. Weiter geht es mit der Familienaufenthaltsgenehmigung. Diese ist, wie der Name schon sagt, für die Kinder und den bzw. die Ehepartnerin vorgesehen, sofern sie natürlich überhaupt in die BRD einreisen durften. Familienangehörige haben rechtlich immer den gleichen Status wie der Ausländer, dessen Angehörige sie sind. Ein eigenständiges Aufenthaltsrecht ergibt sich für Familienangehörige frühestens nach 3 Jahren, in der Regel aber erst nach 4. Diese Regelung betrifft in erster Linie natürlich ausländische Frauen, die durch das Aufenthaltsrecht an ihre Ehemänner gekettet werden. Denn Ehescheidung bedeutet zunächst dann immer eine akute Ausweisungsgefahr, da sie mit dem Verlust des Aufenthaltsrechts einhergeht. Geradezu privilegiert sind Ausländer bereits mit einer sogenannten Aufenthaltserlaubnis. Dieser Rechtsstatus ist nicht zweckgebunden, aber immer noch befristet. Immerhin schließt er die Perspektive zu einem Daueraufenthalt nicht aus. Die zu erfüllenden Voraussetzungen sind entsprechend. Zum Beispiel muss der oder die Betreffende über ein eigenes Einkommen verfügen und vor allem ausreichenden Wohnraum nachweisen. Bei Sozialhilfebezug wird eine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert. Nach 5 Jahren Aufenthalt in der BRD schließlich kann diese befristete Aufenthaltserlaubnis in eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis umgewandelt werden. Voraussetzung sind aber natürlich wieder Einkommen, Wohnung, dazu deutsche Sprachkenntnisse und vor allem gute Führung. Was das bedeutet, werden wir im Folgenden noch näher erläutern. Den Gipfel der bundesdeutschen Rechtssicherheit für Ausländer, die sogenannte Aufenthaltsberechtigung, erklimmen nur diejenigen, die alle bereits erwähnten Bedingungen mindestens 8 Jahre lang erfüllt haben. Da alle diese Rechtstitel jedoch kein uneingeschränktes Recht auf Aufenthalt in der BRD zubilligen, könnte ein Ausländer natürlich auch versuchen, seinen diskriminierenden Rechtsstatus grundsätzlich zu beseitigen, indem er die deutsche Staatsbürgerschaft anstrebt. Allerdings sind die Hürden in dieser Hinsicht sehr hoch und die entscheidende Barriere ist, dass die BRD verlangt, dass der oder die Betreffende seine vorherige Staatsbürgerschaft aufgibt. Eine Doppelstaatsbürgerschaft gibt es auch nach dem neuen Ausländergesetz nur in begrenzten Ausnahmefällen. Denn schließlich, Zitat, kann niemand zugleich mehreren Herren dienen, wie es der CDU-FDP-Senat in Berlin noch 1986 in aller Klarheit formulierte. Eine erleichterte Einbürgerung ist nach dem neuen Gesetz lediglich für Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren vorgesehen. Worin diese Erleichterung im Einzelnen nun bestehen soll, geht auch aus dem Entwurf nicht klar hervor. Er nennt stattdessen erst einmal wieder Bedingungen, die an die Zuerkennung des Prädikates Deutsch geknüpft werden. Den gesamten Umfang der bereits bestehenden sowie der geplanten rechtlichen Diskriminierung von Ausländerinnen können wir im Rahmen dieser Sendung nicht darstellen. Darum im Folgenden nur eine Auswahl verschiedener geplanter Grundrechtseinschränkungen, die zu einem großen Teil natürlich schon längst Realität sind. Alltägliche Realität ist für viele Ausländer, nämlich für die Gruppe der Asylbewerber, längst die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Sie dürfen den Landkreis bzw. die Stadt, in die sie über die zentrale Verteilung der Flüchtlinge gewiesen wurden, nicht verlassen, und zwar so lange nicht, wie ihr Anerkennungsverfahren als politischer Flüchtling läuft. Die Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit soll in Zukunft für alle Ausländer noch weiter eingeschränkt werden. Wenn sie mit ihren Aktivitäten die sogenannte öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigen oder auch nur eventuell den außenpolitischen Interessen der BRD zuwiderlaufen könnten, so droht ihnen in Zukunft die Ausweisung. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit sowie das Sozialstaatsgebot gelten bereits heute schon für viele Ausländer nicht mehr. In § 37 des geltenden Asylverfahrensgesetzes heißt es bereits, Zitat, das Recht auf körperliche Unversehrtheit wird nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt, Zitat Ende. Was das in der bundesdeutschen Realität bedeutet, geht zum Beispiel aus einem Bericht der Organisation Terre des Hommes von 1989 hervor. In diesem Bericht heißt es, Zitat, so wurde einem Palästinenser die Operation seines weggeschossenen Kiefers verweigert, mit der Begründung, dass es sich hierbei lediglich um eine Schönheitsoperation handele. Der Mann kann nicht sprechen, nur flüssige Nahrung zu sich nehmen, und natürlich hat die grausame Entstellung seines Gesichtes auch einen gravierenden Einfluss auf seine psychische Verfassung. Zitat Ende. Angemessene medizinische Behandlung ist für bestimmte Menschengruppen in der BRD also durchaus keine Selbstverständlichkeit. Dass das Sozialstaatsgebot für Ausländer nicht gilt, wird an der bereits praktizierten Bestimmung deutlich, dass diejenigen, die Sozialhilfe beziehen, ausgewiesen werden können. Für die Gruppe der Flüchtlinge wird das Sozialstaatsgebot auf geradezu perverse Art in sein Gegenteil verkehrt. Der Staat unternimmt alles Mögliche, um den Flüchtlingen nur das zum Überleben absolut Notwendige zuzugestehen. Unter dem Vorwand, andere Flüchtlinge von der Einreise in die BRD abzuschrecken, werden hier lebende Flüchtlinge zu einem Leben unter unwürdigen und unmenschlichen Bedingungen gezwungen. Angemerkt sei nur, dass ein in dieser Hinsicht besonders einfallsreicher Ausländerfeind Baden-Württembergs Ministerpräsident Späth ist. Als letztes Beispiel für die weitere geplante Diskriminierung von Ausländerinnen möchten wir an dieser Stelle noch einmal die Regelung erwähnen, dass Ausländerinnen in Zukunft als Voraussetzung für einen legalen Aufenthaltsstatus in der BRD eine ausreichende Wohnung nachweisen müssen. Auf Betreiben der CSU wurde diese Klausel noch mit der Anforderung verschärft, dass die nachgewiesene Wohnung dem Standard des sozialen Wohnungsbaus entsprechen müsse. Hiermit wird auf perfide Weise die bereits bestehende Diskriminierung von Ausländerinnen auf dem Wohnungsmarkt als Argument für eine weitere, doppelte Diskriminierung benutzt. Einmal abgesehen davon, dass allein diese Klausel in Verbindung mit der Bestimmung, dass Obdachlosigkeit ein Ausweisungsgrund darstellt, eine weitgehende politische Umsetzung der neofaschistischen Forderung Ausländer raus erlauben dürfte, bietet diese Klausel noch eine weitere Diskriminierungsmöglichkeit. In Zukunft bräuchten nur noch solche Ausländerinnen ins Land gelassen zu werden, die sich der deutschen Wohn- bzw. Lebensweise anpassen. Nicht sesshafte Roma und Sinti hätten zum Beispiel von vornherein keine Chance, in der BRD einen legalen Aufenthaltsstatus zu erlangen.
Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Ja, das war die argentinische Sängerin Mercedes Sosa mit dem Lied Todavía Cantamos.
Ausländerrecht bleibt nach wie vor die Wissenschaft zum Ausweisen. Langjährig hier lebende Ausländerinnen werden wie erst Eingereiste behandelt. Über ihnen schwebt ständig das Damoklesschwert der Ausweisung. Die Liste der Ausweisungstatbestände ist lang und zusätzlich mit einer Generalklausel versehen. Der Schäuble-Entwurf hat die Möglichkeiten der Ausweisung noch weiter verschärft. Trotz bestehender Aufenthaltserlaubnis kann ein Ausländer ausgewiesen werden, wenn er obdachlos wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob er es selbst verschuldet hat oder ob er von einem Vermieter rausgekündigt wurde. Statt seiner Fürsorgepflicht nachzukommen, weist der Staat die sozial Schwächsten aus. Nicht besser ergeht es Ausländerinnen, die auf Sozialhilfebezug angewiesen sind. Auch sie können ausgewiesen werden. Es wird deutlich, dass auf die sowieso schon diskriminierten Opfer des Marktmechanismus noch weiter mehr Druck ausgeübt wird. Denn das durchschnittliche Arbeitseinkommen der Migranten ist erheblich niedriger als das der Einheimischen. Dies führt dazu, dass sie spätestens bei Bezug von Arbeitslosenhilfe auf ergänzenden Sozialhilfebezug angewiesen sind. Dies bringt wiederum die Gefahr der Ausweisung mit sich. Ausländerinnen sitzen somit zwischen den Stühlen. Entweder sie verzichten auf die Arbeitslosenmeldung oder den ergänzenden Sozialhilfebezug oder sie beantragen Sozialhilfe und müssen dann mit aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Und diese aufenthaltsrechtliche Konsequenz wäre eben die Ausweisung. Für die eh schon benachteiligten Ausländerinnen gilt somit das Sozialstaatsprinzip mit Recht auf menschenwürdiges Dasein nicht, sondern es gilt vielmehr der Grundsatz: ohne Arbeit kein Aufenthalt. Oder wie es die Bundesregierung formuliert, Zitat, persönliche Belange des Ausländers müssen hinter den Gesichtspunkten des Arbeitsmarkts und der Sicherheit zurücktreten. Nicht besser ergeht es Drogenabhängigen und Menschen, welche die öffentliche Gesundheit gefährden, sprich AIDS oder andere ansteckende Krankheiten haben. Diese Menschen werden ausgewiesen, ihnen wird die notwendige medizinische oder psychologische Beratung versagt, die sonst jedem Bundesbürger zusteht. Am deutlichsten wird die menschenverachtende Politik beim Ausweisungsgrund Gewerbeunzucht. Der Staat schützt nicht etwa die zur Prostitution gezwungenen Frauen aus Thailand, Brasilien und anderen Dritte Weltländern, sondern setzt sie mit der Ausweisungsandrohung zusätzlich unter Druck. Die BRD treibt dadurch die Frauen erst recht in die Arme von deutschen Zuhältern. Was bleibt den Frauen anders übrig, als sich in den Bordellen weiter ausbeuten zu lassen? Denn versuchen sie sich von der Sklaverei im Bordell zu befreien, so droht ihnen die Ausweisung durch deutsche Bürokraten. Für das Erfinden von Ausweisungsgründen scheint es keine Grenzen zu geben. Dies zeigt die Ausweisungsvorschrift, dass nur bei Verstößen, die durch ein Verwarnungsgeld geahndet werden, die Ausweisung ausgeschlossen ist. Überfährt ein Ausländer eine rote Ampel oder wird er wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt, so droht ihm nicht nur ein Bußgeld, nein, sondern gleichzeitig auch die Ausweisung. Übrigens, ein Bußgeld gibt es ab 75 deutsche Mark. Darüber hinaus können Ausländerinnen sogar bei Verstößen gegen gerichtliche und behördliche Entscheidungen ausgewiesen werden, auch wenn die Verstöße ansonsten nicht mit Strafe oder Geldbuße bedroht sind. Die Entrechtung und Bedrohung der Ausländerinnen ist augenscheinlich. Wollen Ausländerinnen sich wehren, so droht ihnen die Abschiebung. So werden langjährig hier lebende Ausländer wie gerade Eingereiste behandelt. Das Ausländergesetz versagt ihnen jeglichen Rechtsanspruch und unterwirft sie der bedingungslosen Verfügungsgewalt des Staates, der sich jederzeit der Ausländer entledigen kann. Als Erfolg wird von Schäuble und Co. die Anerkennung von drohender Folter und Todesstrafe als Abschiebehindernis gefeiert. Das Selbstverständliche war eben nicht selbstverständlich im freiheitlichsten Staat, den es je auf deutschem Boden gab. Dazu passt auch, dass die BRD erst dieses Jahr die Anti-Folter-Konvention der UNO unterzeichnet hat, 5 Jahre nach ihrem Entstehen. Aber auch diese Regelung ist nicht ohne Haken. Denn ein Verweis auf eine generelle Gefahr, etwa der Todesstrafe, genügt nicht, sondern muss konkret nachgewiesen werden. Der vom Tode bedrohte Flüchtling sollte also am besten gleich das bereits schriftlich beurkundete Todesurteil aus seinem Lande mitbringen, um in den Genuss von Abschiebestopp zu kommen. Erinnert sei nur an das Beispiel der Iraner in Emmendingen. Mit allen Mitteln wird versucht, dem Flüchtling Hindernisse in den Weg zu legen. So muss nach § 66 und 70 Ausländergesetz der Flüchtling allein die Beweisführung für seine Verfolgung tragen. § 66 befreit westdeutsche Behörden damit ausdrücklich von der Amtshilfe. Der allgemeine Amtsermittlungsgrundsatz, der besagt, dass alle Gründe im Verfahren von den Behörden zu prüfen sind, gilt für Ausländerinnen also nicht. Das Ausländergesetz lässt auch humanere Regelungen einzelner Bundesländer nicht unangetastet. Zu erwähnen etwa die Flüchtlingsweisung in Berlin, wonach einzelne Flüchtlingsgruppen von der Abschiebung bewahrt werden. Mit dem Instrument der Bundeseinheitlichkeit werden solchen Regelungen ein Riegel vorgeschoben. Die gruppenweise Aussetzung von Abschiebungen, zum Beispiel wie Kurden und Palästinenser, bedarf nunmehr dem Einvernehmen des Bundesinnenministers. Der Entwurf zum neuen Ausländergesetz lässt also keine Mittel ungenutzt, um Zuzug und Aufenthalt von Ausländern zu verhindern. Die schon bestehende Ungleichbehandlung von deutschen und nichtdeutschen Menschen wird nicht nur festgeschrieben, sondern noch weiter verschärft. Ein Recht auf gleiche Teilhabe am Gemeinschaftsleben wird es nicht geben. Sie bleiben Ausländerinnen, bleiben somit Objekt staatlicher Politik.
Nun zum Abschluss unserer Sendung kommt hier jetzt noch ein Ausschnitt eines Gespräches, das ich mit Herrn Alborino, dem Vorsitzenden des Freiburger Ausländerbeirates, führte.
In den Medien, da wurde ja gerade jetzt das neue Gesetz in dieser Hinsicht als Fortschritt verkauft. Zum ersten Mal wurde gesagt, wird Ausländern ein Rechtsstatus zugebilligt.
Ja.
Was halten Sie von dieser Aussage?
Das neue Ausländergesetz ist eigentlich meiner Meinung nach keine große Fortschritt. In der neue Ausländergesetz ist es so, einer Seite ist keine, nicht so ganz Neues, weil Verwaltungsvorschriften und Rechtsurteil werden rein eingebaut worden, sind eingebaut worden in das Gesetz. Das heißt, das wird sich nicht viel ändern als diese jetzige Situation. Es gibt einige Verbesserungen, das sind aber nicht so viele, und die gravierenden Dinge, wie zum Beispiel die Frage des Arbeitsverbots, bleibt drin. Die Frage der Ausweisung zum Beispiel ist auch größer geworden. Das heißt, die Möglichkeiten der Ausweisung. Eine andere besondere Punkt, die ich als nicht für gut halte, ist zum Beispiel der Einführung der Möglichkeiten ein Rotationsprinzip. Das heißt, dass auf das Innenministerium eigentlich eine Möglichkeit hat, ein Gesetz zu erlassen, vom Ministerium ohne das Parlament zu hören, und die Möglichkeit hat, zum Beispiel für eine bestimmte Zeit und für eine bestimmte Berufsgruppe eher die in die Bundesrepublik die Anreise zu gestatten und dann wieder zurückzuschicken. Das heißt, die auch kein Anrecht nachher haben, hier zu bleiben. Und das ist wieder, kommen wir wieder in der alte Punkt, das heißt in die alte Methode der Rotationsprinzip. Bis die Wirtschaft bzw. die Bundesrepublik ein Interesse hat an diese Leute, die holt die und dann schickt die wieder raus.
Ja, noch eine weitere Frage. Das Ausländergesetz spricht ja in seinem Prolog, glaube ich, von einer Integrationszusage. Wenn man eine solche Zusage versteht als eine den Ausländern gebotene Perspektive, innerhalb einer bestimmten überschaubaren Frist die gleichen Rechte wie Deutsche zu bekommen. Glauben Sie, dass dann diese Zusage mit diesem Gesetz eingehalten wird?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Zum Beispiel wird Einbürgerungserleichterung geben. Und erstens, diese Einbürgerungserleichterung besteht darin, dass nur für eine bestimmte Altersgruppe gemacht worden ist. Es gibt keine Einbürgerungserleichterung für die Ausländer. Es gibt nur für bestimmte Jugendliche eine Einbürgerungserleichterung. Das heißt, zum Beispiel, dass nur wenige in den Anspruch diese Vorteile kommen können. Und die andere Punkte ist zum Beispiel, auch sehr interessant, in das alte Gesetz, in Frage der politischen Betätigung, war so, dass eigentlich zum ersten ein positives Artikel drin stand. Das heißt, jeder Ausländer hat das Recht auf politische Betätigung und so weiter und so fort. Jetzt ist dieses Recht nicht mehr drin. Es sind nur die Verbote zu politischer Betätigung. Das heißt, das Positive ist auch rausgenommen worden. Ein anderer wichtiger Aspekt ist es so, dass dieses Gesetz auch sehr stark eigentlich meiner Einschätzung nach ein Abgrenzungsgesetz ist, das heißt ein Polizeigesetz, möchte ich so nennen. Es geht darum, das Leben der Ausländer und der Aufenthalt zu reglementieren. Es ist nicht eine, und steht unter dem Geist, wir haben zu viele Ausländer, wir müssen aufpassen, dass nicht so viele Ausländer reinkommen, und uns wäre auch lieb, wenn einige davon weggehen würden.
Soweit also die Stellungnahme von Herrn Alborino, Vorsitzender des Freiburger Ausländerbeirates. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende unserer Sendung zum Entwurf des neuen Ausländergesetzes, der derzeit im Bundestag beraten wird.
Ja, das war unsere Info-Sondersendung zum geplanten Ausländergesetz. Dazu habe ich noch einen Veranstaltungshinweis. Gegen diesen Entwurf des neuen Ausländergesetzes findet eine Demo statt, und zwar am Samstag, den 21. April in Stuttgart. Und es geht leider schon um 9 Uhr morgens los in Stuttgart. Das ging nicht anders, da die Demo sonst nicht genehmigt worden wäre. Treffpunkt ist der Schlossplatz in Stuttgart um 9 Uhr. Und ab Freiburg gibt es einen Bus. Ihr müsst leider schon früh aufstehen, um 5.45 Uhr, also um 5:45 Uhr, ab Fauler Straße. Und wer da mitfahren will, der kann sich am besten vorher melden beim Flüchtlingsrat, der sich mittwochs um 20 Uhr in der ADW, im Arbeitskreis Dritte Welt, in der Kronenstraße trifft. Ja, und damit sind wir wieder am Ende angelangt. An der Technik war die Ricarda, und das war
das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.